Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext zum heutigen Sonntag, na, das ist hier ganz falsch, das ist noch von irgendwann. Wir sind logischerweise bei 1. Mose und zwar bei den Versen 8, Kapitel 8, Vers 1 folgende. Der Predigttext wird sich bis auf Kapitel 9, 7 beziehen vom Wort her. Wir lesen aber die ersten 5 Verse von 1. Mose 8, also 1. Mose 8, 1 bis 5, zum Thema und Gott gedachte des Noah. Und Gott gedachte des Noah und aller Tiere und alles Viehs, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren, da sanken die Wasser und es schlossen sich die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels und der Regen vom Himmel her wurde zurückgehalten. Und die Wasser verliefen sich von der Erde, allmählich zurückgehend, und die Wasser nahmen ab nach Verlauf von 150 Tagen. Und im 7. Monat, am 17. Tag des Monats, ließ sich die Arche auf dem Ararat nieder, und die Wasser nahmen immer weiter ab bis zum 10. Monat. Im 10. Monat, am 1. des Monats, wurden die Spitze der Berge sichtbar. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, das ist schon etwas Gewaltiges. Gott gedenkt unser. Er vergisst uns nicht. Diejenigen, die sich zu ihm halten, die vergisst er niemals, auch wenn es manchmal so aussieht. Und deshalb habe ich dieses Thema für heute gewählt und Gott gedachte des Noah. Das ist wie so ein neuer Akt, ein neues Handeln, ein neues Einsetzen. Das werden wir auch zum Schluss nochmal angucken. Tatsächlich mag sich Gott ja, Noah, von Gott verlassen vorgekommen sein. Immerhin waren mindestens 40, möglicherweise 150 Tage vergangen und er hatte von Gott nichts mehr gesehen und gehört. Und in dieser Zeit mag ihm ohnehin jedes Sehen und Hören vergangen sein. Die Bibel berichtet ja nur extrem knapp. Noah und die Arche, das hatten wir letztes Mal gehört, Noah und die Tiere gingen in die Arche. Gott verschloss die Arche und die Flut kam. Und das war's im Prinzip dann auch schon mit dem biblischen Bericht. Aber was hat sich da draußen eigentlich abgespielt? Und was wird davon auch an die Ohren des Noah und der Seinen gedrungen sein? Und was werden sie davon auch körperlich gefühlt haben miteinander in der Arche? Versuchen wir uns mal in den Noah reinzuversetzen. Da hat Gott die Arche verschlossen. Jetzt sitzen sie alle miteinander, 8 Menschen und wahrscheinlich zigtausende Tiere in einem dunklen Holzkasten. Ganz stockrabenschwarz ist's nicht. Sie haben ja oben eine Reihe Fenster, durch die tagsüber zumindest ein gedämpftes Licht in die Arche dringt, solange und soweit es draußen überhaupt Licht gibt. Das Erste, was sie gehört haben dürften, ist das Rauschen der Wasser. Die Quellen der Tiefen brechen auf, das Wasser strömt heran, der Regen prasselt nieder. Zunächst mag das im Trockenen der Arche noch ganz behaglich gewesen sein. Das kann man ja auch genießen. Draußen gewittert es, donnert es, prasselt der Regen und man ist geschützt im Trockenen. Aber dann steigen die Fluten. Draußen fangen die Menschen an, ängstlich zu klagen. Schließlich schreien sie in Todesangst. Viele dürfen an die Arche geschlagen, an ihrer Tür gerüttelt und gebrüllt haben, Noah, mach auf, lass uns rein, wir ersaufen hier draußen jämmerlich. Und jetzt wissen wir auch, warum Gott selbst die Tür abgeschlossen hatte. Nämlich warum? Dass Noah in dieser Situation nicht aufmachen kann. Sie wären im anderen Fall alle miteinander umgekommen. Es gibt Zeiten, da kann man andere nicht mehr retten. Es gibt Zeiten, da kann man andere nicht mehr retten. Da muss man mit ansehen, wie sie im Gericht Gottes untergehen. Das tut einem mitfühlenden Menschen weh. Aber diese Menschen hatten ihre Chance gehabt. Die war jetzt vorbei. Und jetzt gab es kein Entrinnen mehr aus dem Gericht Gottes. Möge Gott uns davor bewahren, jemals zu diesen Menschen zu gehören, jemals in diese Situation zu kommen. Gott ruft, in der Regel nicht nur einmal, mehrere Male, viele Male. Wir sollten hören, wenn Gott uns ruft. Dann geht ein erstes Beben durch die Arche. Die aufsteigenden Wassermassen haben sie erreicht und schlagen mit zunehmender Wucht gegen sie. Schließlich wird von den Wassermassen die ganze Arche emporgehoben. Wir können uns vorstellen, wie es ächzt, knarrt und kracht in den Planken und Balken, in der ganzen Konstruktion. Wird der Kasten den gewaltigen Kräften von Sturm und Wellen standhalten oder wird er unter ihrem Angriff zerbersten und auseinanderfliegen? Das ganze Schiff wankt in den Wogen. Noah und die Seinen klammern sich an den Balken fest und Noah betet ganz gewiss. Steht nicht in der Bibel, gehe ich aber mit Sicherheit davon aus. Als dieser Kasten sich in Bewegung setzt und da wirklich diesem Toben der Elemente ausgesetzt ist. Draußen mögen Blitze gezuckt und Donner gegrollt haben an brüllender Elemente rundum. Und das wohl nicht nur für ein paar Stunden, auch nicht nur für ein paar Tage. Dieses Toben der Elemente dürfte mindestens 40 Tage gedauert haben, denn 40 Tage regnet es ununterbrochen. 40 Tage prasseln gigantische Wassermassen nieder. Das heißt aber auch, 40 Tage kam die Sonne nicht durch die Wolken, 40 Tage sitzen sie bei weitgehender Dunkelheit, dem Aufleuchten zuckender Blitze und dem Krachen der Donner in der Arche. So geht's uns in der Nachfolge Jesu ja auch immer wieder. Das Brausen des Bösen um uns her in der Welt geht nicht einfach an uns vorüber. Es rückt uns oft beängstigend nah auf den Pelz. Wir sehen die Blitze, wir hören den Donner, wir spüren den Boden unter unseren Füßen wanken. Aber wenn wir zum Herrn gehören, dann sind wir in seiner Hand geborgen. Nach 40 Tagen kehrt dann zumindest teilweise Ruhe ein. 40 Tage und Nächte hatte es geregnet. Was aber ist mit den 150 Tagen, die in Vers 24 genannt werden? Die meisten Übersetzungen sagen, und die Wasser schwollen an auf der Erde 150 Tage. Die Schlachter übersetzt, die Wasser blieben hoch. Sprachlich wie inhaltlich dürften beide Übersetzungen möglich sein. Ich habe da mal eine Zusammenstellung gemacht der Verse. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, es ist groß genug an der Wand für den, der noch ein bisschen bessere Augen hat. Kapitel 7, Vers 11 geht die Sache los und wir lesen im 600. Lebensjahr Noahs im zweiten Monat am 17. Tag des Monats brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Das war der Beginn der Flut. Kapitel 8, Vers 4 berichtet, und im siebten Monat, am 17. Tag des Monats, ließ sich die Arche auf dem Ararat nieder. Vom Beginn der Flut bis zu dem Tag, an dem sich die Arche auf dem Ararat niederließ, waren es also genau 5 Monate vergangen. In diesen 150 Tagen hat es also zunächst bis zum 27.3. 40 Tage und Nächte geregnet. Und aus weiteren Quellen und Schleusen war Wasser die Fülle auf die Erde gekommen. Nach 40 Tagen und Nächten aber hatte mindestens der Regen aufgehört. Ob die Quellen der Tiefe noch weiter Wasser ausgespuckt haben, scheint denkbar, aber nicht sicher. Vers 17 sagt, die Flut kam 40 Tage lang über die Erde. Danach könnten nach 40 Tagen von Gott alle Wasserquellen geschlossen worden sein. Andererseits sagt Vers 24, und die Wasser schwollen an auf der Erde 150 Tage. Das griechische Wort für anschwellen meint wirklich erheben, emporsteigen. Ist beides möglich. Nach 40 Tagen könnte das Wasser seine endgültige Höhe erreicht haben und hielt diese Höhe für weitere 110 Tage oder stieg noch weitere 110 Tage an, bis es seinen Höchststand mit rund 7 Metern über die höchsten Berge hinaus erreicht hatte. Die Arche kann durchaus auf dem Ararat auf Grund gelaufen sein, als dessen Gipfel noch 7 Meter unter Wasser lag. Mal interessant, auch da ein bisschen konkret nachzudenken, denn wir lesen später, es dauert noch mal eine Zeit, bis die Gipfel überhaupt rausragen. Wie passt es zusammen? Wir können die Arche sehr gut mit heutigen Containerschiffen vergleichen. Seit den 60ern sind die in der Regel ein bisschen größer geworden als die Arche damals. Aber ich habe im Internet Angaben zu einem Containerschiff aus den 60ern gefunden. Das hatte eine Länge von 126,3 Metern, eine Breite von 19,1, war damit etwas kleiner als die Arche und hatte einen Tiefgang von 7,6 Metern. Das heißt, mit einem ähnlichen Tiefgang von um die 7 Meter dürfen wir durchaus auch bei der Arche rechnen. Die braucht ja einen Tiefgang, damit sie nicht bei jeder Welle sofort umschlägt, ganz klar. Man hat auf jeden Fall den Eindruck, dass der Ararat damals gegen Ende der Flut der höchste Berg der Erde war, den wir lesen im folgenden Vers 12, und die Wasser nahmen weiter ab bis zum 10. Monat. Im 10. Monat, am 1. Tag des Monats, wurden die Spitze der Berge sichtbar. Nachdem also die Arche auf der Spitze des Ararat Grund gefunden hatte und der wahrscheinlich immer noch diese Spitze unter Wasser lag, da wurde es nochmal 2,5 Monate, bis die Gipfel der ersten Berge sichtbar wurden. Das heißt, die anderen Berge können höchstens ähnlich hoch gewesen sein wie der Ararat oder damals niedrig. Da kommen wir die späteren Sonntage nochmal drauf. In der Zeit, als der Herr die Erde zerteilte, da dürfte die Erde ihre heutige Form erst dann im Wesentlichen erhalten haben. Seit Beginn der Flut waren nun, wir gucken es nochmal hier an, waren nun 7,5 Monate vergangen. Bei den genannten Tagesfristen, wo von 150 und 40 und so weiter die Rede ist, ist nicht immer klar, von wann an sie gerechnet werden. Deshalb hält man sich an die angegebenen Kalenderdaten, wie ich es hier auf der Liste aufgeführt habe. Ich hatte selbst bei den 150 Tagen zunächst den Eindruck, dass die zu den 40 Tagen hinzuzurechnen sind. Aber Kapitel 8, Vers 4 macht deutlich, dass mit diesen 150 Tagen die gesamte Zeit seit Beginn der Flut gemeint ist. Im 601. Lebensjahr des Noah, im 1. Monat, am 1. des Monats, waren die Wasser von der Oberfläche der Erde, also des Urkontinents, verlaufen. Ganz offenbar, man fragt sich ja, wenn die Wasser weggelaufen sind, warum dürfen Noah und die Tiere nicht raus? Der aufgewühlte Erdboden war noch nicht wirklich trocken. Die Wasser waren zwar weggelaufen, aber der Boden war noch nicht fest. Die wären eingesunken, die wären untergegangen im Schlamm. Es dauert nochmal fast exakt 2 Monate bis zum 27. des 2. Monats. Dann sagt die Bibel, Kapitel 8, Vers 14, war die Erde trocken. Jetzt erst, 1 Jahr und 10 Tage nach Beginn der Flut, bekommt Noah von Gott die Erlaubnis, das Schiff zu verlassen. Das Erste, was Noah tut, er baut einen Altar. Auch deshalb durfte er von den reinen Tieren je 7 Paare dabei gehabt haben und nicht nur 1 wie von den anderen. Zum einen, weil er jetzt einige davon zum Opfer braucht, zum anderen, weil die reinen Tiere zur Nahrung dienen und sich deshalb möglichst schnell wieder vermehren sollen. Das Erste also, was Noah tut, er dankt dem Herrn für die wunderbare Bewahrung. Liebe Geschwister, das sollten auch wir nie vergessen. Wir erleben so viel von der Güte, von der Größe, von der Liebe und Treue Gottes. Wir erleben so viel Durchtragen durch mancherlei Not. Denken wir jedes Mal auch daran, dem Herrn Dank zu sagen und ihn für seine Güte und Liebe zu loben. Noah hat's getan und der Herr hatte Wohlgefallen daran. Die Folge dieses Dankopfers ist die Verheißung Gottes: Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Gott beschließt, kein dermaßen furchtbares Gericht mehr über die Erde kommen zu lassen. Und auch die Offenbarung bestätigt das. Zwar werden auch die Endzeitgerichte, denen wir entgegengehen, furchtbar sein. Aber es werden mindestens die 144.000 Versiegelten aus den 12 Stämmen Israels überleben. Und es ist schon mal deutlich mehr als die 8 in der Arche. Und es werden sicher auch von den Völkern der Erde sonst Reste übrig bleiben, die dann im tausendjährigen Reich dabei sind. Gott käme aus seinen furchtbaren Gerichten gar nicht mehr heraus, wollte er die Schandtaten der Menschen fortlaufend ahnden. Er hätte alle paar Jahrzehnte mehr als Grund genug, den ganzen Haufen wieder mal auszulöschen. Ja. Denn seit dem Sündenfall herrscht Satan in den Herzen der Menschen, solange sie sich Gott noch nicht zugewandt haben. Es lag nicht allein am Einbruch der gefallenen Engel, es lag am Sündenfall überhaupt, dass nun das Herz des Menschen böse ist von Geburt an. Umso bedeutender ist, dass Gott den ursprünglichen Auftrag wiederholt. Liebe Geschwister, da dürfen wir wirklich staunen. Er segnet Noah und seine Söhne mit den Worten, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und herrscht über sie. Kapitel 9, Vers 1. Das ist die exakte Wiederholung, praktisch bis in den Wortlaut hinein, den Gott Adam und Eva gegeben hatte im Garten Eden. Diesen Auftrag wiederholt er nun trotz all des Bösen, das Menschen seither getan hatten. Man kann immer wieder den Satz hören, Gott vertraut uns. Es gibt wenig dümmere Sätze als diesen. Die Menschheitsgeschichte zeigt, dass Gott überhaupt keinen Grund hat, uns zu vertrauen. Und trotzdem, obwohl er überhaupt keinen Grund hat, uns zu vertrauen, vertraut er uns die Erde an und nimmt uns in die Pflicht. Ist aber ein Unterschied, ja. Die Menschen haben seit jeher gezeigt, dass sie des Vertrauens nicht wert sind. Und trotzdem legt Gott ihnen die Verantwortung für die Erde erneut in die Hände. Eigentlich, wenn man die Geschichte betrachtet, was die Menschen seit dem Garten Eden verbrochen haben, kann man sich's gar nicht vorstellen. Und trotzdem tut's Gott nochmal. Damit kehren die ursprünglichen Verhältnisse wie im Garten Eden natürlich nicht wieder zurück. Das muss gegen jede Verklärung oder gar Vergottung der Natur gesagt sein. Die gesamte Schöpfung ist durch den Sündenfall unter die Herrschaft des Bösen geraten. Seit dem Sündenfall stimmt in der Natur vieles nicht mehr. Das Miteinander auch zwischen Mensch und Tier ist nicht mehr von Harmonie geprägt, wie es im Garten Eden war und wie es im tausendjährigen Reich wieder sein wird. Im Gegenteil, für diese Zeit dazwischen, in der wir leben, sagt Gottes Wort, und Zittern und Furcht vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Mit allem, was sich auf dem Erdboden regt und mit allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hände gegeben. Und es ist ja ein beidseitiges Zittern. Ja? Die Tiere haben zum Teil Angst vor den Menschen. Die Menschen haben mindestens auch vor den größeren Tieren, manche schon vor einer Maus oder einer Spinne. Andere spätestens dann vor dem Löwen oder Bären Angst und haben Zittern und Beben. Die Pflanzen kommen hier wieder nicht vor, aus gutem Grund, sie haben keine Seele. Siehe Predigt, kommen Tiere in den Himmel, weil sie keine Seele haben, kennen sie auch kein ängstliches Zittern und keine Furcht, logischerweise. Der Mensch soll verantwortungsbewusst und pfleglich mit der ihm anvertrauten Natur umgehen. Er muss aber auch sich um die Seinen vor den Gefahren wilder Tiere schützen. Wir sehen ganz klar, dass alle Naturromantik an der Wirklichkeit vorübergeht. Das Miteinander von Mensch und Tier ist in Spannung geraten. Deshalb kann man zum Beispiel auch heute aktuell nicht einfach zulassen, dass sich Wölfe oder Bären irgendwas in Deutschland, Europa wieder auf Teufel komm raus vermehren. Man wird sicher mit Bedacht bedenken können, wie viel Lebensraum kann man ihnen zumuten, darf aber auch nicht vergessen, dass unsere Altvorderen sie auch nicht ganz ohne Grund gejagt haben. Es sind Raubtiere und in einer dicht besiedelten Kulturlandschaft geht Gefahr von ihnen aus. Alles andere ist einfach den Kopf in den Sand stecken, Naturromantik. Die Tierwelt ist ebenso wenig wie die Menschheit heil geblieben. Es ist hier das erste Mal ausdrücklich gesagt, dass dem Menschen seit dem Sündenfall auch die Tiere zur Speise gegeben sind. kann da einigen Auslegern nicht zustimmen, die sagen, es wäre überhaupt erst ab hier erlaubt, Fleisch zu essen. Nein, Gott selbst hat unmittelbar nach dem Sündenfall Tiere getötet und Adam und Eva Kleider aus Fellen gemacht. Abel hatte als Viehhirte ein Tieropfer dem Herrn gebracht. Der Tod von Tieren war seit dem Sündenfall eine Realität, trauriger Normalfall. Weshalb sollte ihr Fleisch nicht gegessen werden? Aber hier wird in der Tat das erste Mal ganz ausdrücklich betont, dass auch die Tiere nach dem Sündenfall dem Menschen zur Nahrung gegeben sind. Ist auch wichtig in der heutigen Zeit vom Wort Gottes her festzuhalten, Tiere dürfen von Menschen benutzt werden. Gegen Tierhaltung ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Dass Schafe geschoren, Kühe gemolken, Schweine geschlachtet, Gänse gerupft, Pelze für Kleidung gewonnen werden, all dies entspricht völlig dem Willen Gottes in einer gefallenen Schöpfung. Alles andere ist wirklichkeitsfremde Ökoschwärmerei. Diese Ökoschwärmerei beruht übrigens zumeist auf einer zutiefst bibelwidrigen Herabwürdigung des Menschen auf die Ebene der Tiere. Im letzten Grunde, wenn man heute auch Bären und Wölfe wieder sich meint, willkürlich vermehren lassen zu müssen, hängt nach meinem Dafürhalten das Gleiche, steht mit im Hintergrund. Eine Missachtung des Menschen gegenüber der Tierwelt. Er wird nicht als Mehrwert betrachtet. Und wenn dann ein paar Menschen mitgefressen werden von ein paar Wölfen und Bären, dann kümmert diese Ökoschwärmer nicht wirklich. Die freuen sich, dass die Bären und die Wölfe wieder in der Natur unterwegs sind. Wir dürfen die Dramatik dieser Vorgänge nicht wirklich geringschätzen. Die sind alt. Ich erinnere mich immer wieder, ich habe es leider nicht mehr im Internet irgendwann gefunden, das ist schon Jahrzehnte her. Ich habe es vielleicht auch schon mal erzählt, da gab es ein Münchner Gerichtsurteil, da hatte einer gebremst für einen Igel und der andere war ihm hinten reingefahren und der ihm reingefahren war, hat ihn verklagt. Und das Gericht hat auch dem Recht gegeben, der gebremst hat, reingefahren ist. Vor allem deshalb, weil der einen Kleber auf seinem Auto drauf hatte, ich bremse auch für Tiere. Hätte er den nicht drauf gehabt, wäre es vielleicht noch mal anders ausgegangen. Aber dramatisch war die Begründung des Urteils dieses Gerichts damals. Es hat gesagt, es muss den, der gebremst hat, verurteilen, weil er durch diesen Aufkleber zum Ausdruck gebracht hat, dass er einen festen Entschluss hatte, im Zweifel auch für einen Igel zu bremsen und damit Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer hervorzurufen. Aber es müsste in Zukunft bedacht werden, dass es doch so viele Menschen auf der Erde gibt und so wenige Igel. Versteht ihr? Da zählt das Leben des Menschen im Endeffekt weniger als der Igel. Es gibt da so viele Milliarden Menschen und nur so wenige Igel. Wenn er genau hinguckt, wird er dieser menschenverachtende Ideologie im Gewand der Ökoschwärmerei an ganz vielen Punkten begegnen. Und es ist nur eine Form der Menschenverachtung, der wir heute in dieser Zeit begegnen. Die Krone der Schöpfung und damit der Schöpfer selbst werden damit von vielen wohl sehr bewusst mit Füßen getreten. Die Krone der Schöpfung und damit der Schöpfer selbst. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Und das ist politisch gewollt. Erst stellt man uns mit den Tieren auf eine Stufe und dann behandelt man uns so wie sie. Man benutzt uns als Ersatzteillager, Organspende, Organhandel, Organtransplantation. Ich schmeiß nur die Brocken ungefähr hin. Abtreibung. Wenn man zu viele Tiere hat, schlachtet man halt ein paar. Wenn für einen Menschen kein Platz ist, macht man ihn halt weg. Der Moment, wo man den Menschen herabgewürdigt hat auf die Ebene der Tiere, folgt alles andere im Prinzip automatisch. In der Arbeitswelt, der Mensch wird zum Arbeitsvieh degradiert und in jeder Hinsicht ausgebeutet. Die Menschen, die sich im Zuge der Evolutionslüge einerseits und der Naturvergottung andererseits auf einer Ebene mit den Tieren sehen, die dürfen sich nicht wundern, wenn sie dann auch wie solche behandelt werden. Und dass die für das Leid und Elend in der Welt verantwortlichen Eliten keinerlei Achtung vor der Würde des Menschen mehr haben, das sehen wir allerorten. Dem Abfall von Gott folgt notwendigerweise der Rückfall der Gesellschaft in die Barbarei. Der Mensch aber hat innerhalb der Schöpfung eine einzigartige Stellung. Das werden wir im Weiteren noch sehen. Tiere dürfen gegessen werden, bleiben wir nochmal gerade bei denen, nicht aber ihr Blut. Kapitel 9, Vers 4 lesen wir, nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Das wird bis heute heiß diskutiert. Die Folgen dieses Gebots im Judentum wie auch im Islam, der ja vieles aus dem Alten Testament abgekupfert hat, kennen wir bis heute. Da wird heiß diskutiert, auch um des Tierschutzes willen, ob Tiere geschächtet werden dürfen, damit möglichst kein Tropfen Blut mehr im Fleisch bleibt. In der Bibel finde ich kein Gebot zur Schächtung. Gottes Wort gibt lediglich die Anweisung, dass das Blut nicht gegessen werden soll. Das Gebot der Schächtung kann sich, soweit ich sehe, nicht auf die Bibel berufen. Ich dachte auch an die Jagd. Ein bei der Jagd erlegtes Stück Wild wird kaum jemals so ausbluten, wie das beim Schächten geschieht. Ganz praktisch, einfach aus der Lebenswelt, auch aus der Lebenswelt des Volkes Israels im Alten Testament gegriffen. Aber auch nach den Geboten des Alten Testaments darf Wild völlig problemlos gegessen werden. Und ganz selbstverständlich, wir kennen den biblischen Bericht, zieht Esau los, um seinem Vater Jakob ein Stück Wild zu erlegen und zuzubereiten. Und in 3. Mose 17 ist dazu ganz schlicht festgehalten, und wenn ein Mensch von den Kindern Israels oder ein Fremdling, der unter ihnen wohnt, ein Wild erjagt, der soll ihr Blut ausfließen lassen und mit Erde bedecken. Das heißt, es reicht bei einem erlegten Stück Wild völlig, wenn das Stück Wild auf natürliche Weise einen Teil seines Blutes verliert. Dass ein Rest vom Blut möglicherweise im Fleisch verbleibt und mit diesem gegessen wird, ist in der Bibel völlig unproblematisch. Es gibt keine Anweisungen, dieses Restblut durch besondere Nachbehandlung aus dem Fleisch noch herauszubekommen. All diese Regeln sind spätere menschliche Satzungen, die im Judentum zum Wort Gottes hinzugefügt wurden, die sich aber, soweit ich sehe, aufs Wort Gottes selber nicht berufen können. Also da müssen, denke ich, auch diejenigen, die fürs Schächten eintreten, vor allem auch fürs Schächten ohne Betäubung, das wird auch abgelehnt, müssen da vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Denn da sind auch Videos im Internet zu finden, dass die Tiere zum Teil wirklich furchtbar drunter leiden, bis sie dann ausgeblutet sind. Das geht bei einer Kuh, wenn man ihr nur den Hals aufschneidet, nicht in 3 Sekunden. Ja. Und die lebt und schlägt wild um sich, solange sie noch am Ausbluten ist. Wie gesagt, für diese Methode sehe ich in der Bibel keine Begründung. Es geht Gott ganz offenkundig nicht um das peinliche Bemühen, nur ja keinen Tropfen Blut zu sich zu nehmen. Vers 11 in 3. Mose 17 macht vielmehr deutlich, worum es wirklich geht. Da haben wir Bestimmungen dazu. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut, und jetzt kommt's. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Dem Blut wird keine magische Bedeutung zugeschrieben, aber es hat rituelle Bedeutung im Zusammenhang des Opfers. Um ihm die Ehrfurcht zukommen zu lassen, die ihm im Rahmen des Opfers als symbolischem Träger des Lebens zukommt, soll der Jude kein Blut essen. Mit dem Opferritus aber ist diese Ordnung überholt. Und deshalb schreibt auch Calvin ganz richtig dazu, nur auf kurze Zeit haben die Apostel den Heidenchristen den Befehl gegeben, hierin, nämlich beim Blutgenuss, Rücksicht zu üben. Sie wollten nicht die Gewissen binden, aber die in sich berechtigte Freiheit sollte bei schwachen Judenchristen nicht Anstoß erregen. Es geht um Rücksichtnahme. Hatte ich an anderer Stelle auch schon gesagt. Das Blut, nämlich das Leben des Menschen, hat demgegenüber eine ganz andere Bedeutung. Jetzt kommen wir von den Tieren wieder zurück auf den Menschen. Da sagt Gott, wer Menschenblut vergießt. Gemeint ist natürlich nicht legitim, nicht im Falle von Notwehr, nicht im Falle von einem Verteidigungskrieg, sondern im Rahmen einer bösartigen Gewalttat. Wer da Blut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Kapitel 9, Vers 6. Ganz wichtig ist die Begründung für dieses Gebot, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Lesen wir 1. Mose 9, Vers 6. Ich habe mich immer gewundert, dass auch bibeltreue Ausleger auf die Idee kommen, die Gottebenbildlichkeit des Menschen sei durch den Sündenfall verloren gegangen. Gottes Wort sagt uns hier ganz klar etwas anderes. Wenn die Gottebenbildlichkeit des Menschen tatsächlich durch den Sündenfall verloren gegangen wäre, könnte sie hier nicht als Argument dienen, keinen Menschen zu töten. Ja, man kann ja nicht mit was argumentieren, was der Vergangenheit angehört. Die bleibende Gottebenbildlichkeit des Menschen ist aber hier ausdrücklich die Begründung für dieses Gebot. Und liebe Geschwister, das ist wirklich was ganz Großartiges. Der Mensch hat auch nach dem Sündenfall seine unverlierbare und einzigartige Würde behalten. Der Mensch hat auch nach dem Sündenfall seine unverlierbare und einzigartige Würde. Er ist kein höher entwickeltes Tier. Er ist und bleibt Gottes Ebenbild. Und deshalb achtet Gott in besonderer Weise auf uns Menschen und hier auf Noah und die Seinen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wer die Menschen auf die Ebene der Tiere herabwürdigt, der tritt ja nicht nur die Würde des Menschen, sondern auch des Schöpfers mit Füßen. Denn er tritt das Ebenbild des Allmächtigen mit Füßen. Wer das tut, tritt auch den Allmächtigen selbst mit Füßen. Aber Gott achtet auf uns und er wird auch ein Rächer sein, wenn die Menschenwürde, seine Ebenbilder mit Füßen getreten werden. Da gedachte Gott an Noah. Das griechische Wort bedeutet wirklich sich erinnern, dass einem wieder was einfällt. Da gedachte Gott an Noah. Stellen wir es uns auch hier ganz bildlich vor. Nach 40 Tagen, vielleicht auch erst nach 150, fällt Gott plötzlich wieder ein, ach, da war doch noch der Noah, da sitzt doch dieser Noah noch mit den Seinen immer noch in der Arche. Damit der arme Kerl in nicht allzu ferner Zukunft wieder raus kann, muss ich jetzt mal den Wasserhahn abdrehen. Da gedachte Gott an Noah. Es gibt noch eine zweite ganz wichtige Stelle im Alten Testament, wo uns ein solches Gedenken Gottes berichtet wird. Ich habe einen Vers früher immer mit meinen Schülern im Religionsunterricht auswendig lernen lassen. 430 Jahre lang war das Volk Israel in Ägypten in der Sklaverei. Dann lesen wir 2. Mose, Kapitel 2, Vers 24. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Da sitzt Gott also auf seinem himmlischen Thron und sieht die Israeliten in großer Not. Und plötzlich fällt ihm ein, ach, da hatte ich doch mit diesem Abraham, Jakob und Isaak und Jakob einen Bund, dass ich mich um ihre Nachkommen kümmern will. Da wird's Zeit, dass ich jetzt mal eingreife. Natürlich hat Gott weder den Noah in der Arche noch sein Volk Israel in Ägypten jemals vergessen, sodass er sich erst wieder an sie erinnern müsste. Es ist hier sehr menschlich gesprochen. Dieses sich erinnern, dieses Gedenken sagt vielmehr, jetzt wendet Gott seine Aufmerksamkeit dem Noah ganz neu zu und ganz konkret. Jetzt spürt er's auch. Ich denke, das ist so auch von unserem Empfinden her ein Stück weit geredet. Uns geht's ja immer wieder so, dass wir den Eindruck haben, Gott hätte uns vergessen. Er lässt uns in unserer Not allein. Er lässt uns hängen. Er lässt uns untergehen. Denken wir an die Jünger auf dem Schiff, im Sturm. Die rütteln Jesus wach und sagen, Herr Jesus, was pennst du hier rum? Wir saufen ab. Kümmert's dich nicht. Hast du uns vergessen? Kein Interesse, wie es uns geht. Das ist eine Situation, in der wir auch immer wieder mal sind. Erinnere dich doch dran, dass wir auch noch da sind, ja? Ich denke, in dieses Empfinden hinein spricht Gottes Wort. Aber von Gott aus geht es einfach darum, er hat uns immer im Blick. Er gedenkt uns so immer. Aber jetzt wird er wieder aktiv. Und so geht Vers 25 entsprechend weiter. Und er sah da rein und nahm sich ihrer an. Er sah da rein und nahm sich ihrer an. Und ich weise ja immer wieder darauf hin, wenn Gott sieht, wenn er eben ausdrücklich sieht, er sieht ja immer. Ist ja nicht so, dass Gott zeitweise blind wäre, ja. Er sieht immer. Aber wenn er ausdrücklich sieht, dann ist es immer ein segnendes Sehen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er sah da rein. Gott hatte den Noah immer im Blick. Selbst ein Spatz fällt nicht vom Himmel, ohne dass der lebendige Gott es sieht. Aber er greift eben nicht ständig ein. Jetzt aber sieht Gott eine neue Zeit des Handelns gekommen. Und liebe Geschwister, so dürfen es auch wir wissen, Gott hat uns immer im Blick. Manchmal sieht es so aus, als hätte er uns vergessen. Manchmal sieht Gott erstaunlich lange zu und lässt Dinge geschehen, lässt Dinge laufen. Aber wenn die Zeit seiner Hilfe gekommen ist, dann gedenkt er unser. Dann zieht er aktiv hin und handelt. Und diese Zeit kommt immer. Sie kommt für unser Empfinden oft extrem spät, aber sie kommt immer rechtzeitig. Darauf können wir uns verlassen. Amen.